Hier ist Horst Gunkel. Ich lese aus dem ersten Band über die Lebensgeschichte von Jesus mit dem Titel Jesus, die erste Indienreise. Jetzt das Kapitel 9. Es hat die Überschrift Das Arsakidenreich und Zarathustra. Anfang Juni traf der Karawanenkonvoi in Arsakia ein. Das ist die Hauptstadt des Arsakidenreiches gewesen. Das Reich war rund 250 Jahre zuvor von einem König namens Arsakas dem Ersten gegründet worden. Mindestens eine Woche wollte Agathokles hier bleiben und seine Waren anbieten. Außerdem wollte er mit den Karawanenführern des Konvois beraten, ob sie gemeinsam weiterreisen oder getrennte Wege gehen würden. Mindestens eine Karawane würde sowieso aus dem Konvoi ausscheren, denn ihr Ziel war Arsakia. Jesus aber hatte ein ganz anderes Ziel. Er wollte möglichst viel über die Lehre erfahren, die auf Zarathustra zurückzugehen schien. Dieser Mann sollte vor vielen Jahrhunderten hier gelebt haben. Genaueres hatte Jesus leider bisher nicht in Erfahrung bringen können. Das sollte sich jetzt ändern, hoffte Jesus. Noch waren sie im griechischen Kulturraum. Der griechische Kulturraum erstreckte sich damals von Sizilien im Westen bis zum heutigen Pakistan im Osten. Hier war die Sprache der Gelehrten das Griechische. Noch vor einem halben Jahr, als Jesus Engedi und die Essener verließ, sprach er nur gebrochen Griechisch. Das hatte sich jedoch in den letzten 2 Monaten stark verbessert. Da der einzig wirklich kluge Mann in der Karawane Alexander war, hatte sich Jesus vor allem mit ihm unterhalten, wenn sie abends am Lagerfeuer saßen. Alexander sprach lieber Griechisch, seine Muttersprache. Er konnte aber auch Aramäisch. Jesus und Alexander hatten also im Aramäischen eine gemeinsame Sprache. Und Jesus hatte den Alexander gebeten, mit ihm Griechisch zu sprechen. Aber wenn er Begriffe nicht verstand, konnte Alexander das Wort auf Aramäisch sagen. Manchmal erklärte er aber auch den Begriff mit etwas anderen Worten auf Griechisch. Auf diese Weise hatte Jesus inzwischen recht gute Griechischkenntnisse. Er suchte also einen Tempel der Zoroaster und einen Priester, der ihm die Lehre von Zarathustra, dem Gründer des Zoroastrismus, erklären konnte. Und den fand er. Der Priester hieß Atavan. Sie vereinbarten sich am nächsten Tag nachmittags zu treffen, wenn Jesus mit dem Versorgen der Kamele fertig war. Als Jesus dann bei dem Priester war, redete er ihn an: Sehr geehrter Herr Atavan, ich komme aus Palästina und bin Jude. Ich habe von eurer Religion erst vor kurzem gehört. Ich bin aber immer interessiert, ob es etwas gibt, das noch besser ist als die jüdische Religion. Ob es Teile in anderen Religionen gibt, die auch für mich als Juden eine Bereicherung sind. Daher frage ich euch, was ist das Besondere an eurer Religion? Was sollte ein Mensch tun? Woran sollte man glauben? Wie kann ich mich selbst verbessern? Was kann ich anderen sagen, was ihnen hilft? Atavan antwortete ihm: Das hast du schön gesagt, Jesus. Das sind eine Menge Fragen. Am liebsten möchte ich mit deiner Frage beginnen, was ein Mensch tun sollte. Da gibt es eine ganz klare Anweisung bei uns. Es gibt drei Dinge, die der Mensch tun sollte. Erstens, der Mensch sollte Gutes denken. Zweitens, der Mensch sollte Gutes reden. Drittens, der Mensch sollte Gutes tun. Jesus freute sich. Das ist eine ebenso gute wie knappe und geniale Anleitung. Das gefällt mir. Da ist allerdings immer die Rede vom Guten. Also frage ich mich doch, woher kommt denn dann das Böse? Und der Priester fing an zu erläutern. Die Welt, mein junger Freund, ist von zweierlei Geist. Da ist Spendamanyu, der gute Geist. Aber er hat auch einen Zwilling, den Angramanyu. Das ist der böse Geist. Durch ihr Zusammenwirken besteht die Welt. Damit der gute Geist siegt, muss der Mensch entscheiden. Er ist nämlich das Lebewesen, das sich in jedem Moment entscheiden kann, ob es dem guten oder dem bösen Geist folgt. Jesus fragte nach, aber sagt mir bitte, Herr Erdogan, hat Gott auch den bösen Geist geschaffen? Und der Priester antwortete ihm, die Welt, mein lieber Jesus, wurde erschaffen von Ahura Mazda. Sein Widersacher aber ist Ahriman, der Herr der Finsternis. Vor dem solltest du dich hüten. Am Tag des Gerichtes werden wir danach beurteilt, wem wir gefolgt sind, dem guten Geist oder dem bösen. Jesus war damals nicht ganz zufrieden, er bohrte nach. Denn eine Antwort, ob der Schöpfer auch das Böse geschaffen hat, und wenn ja, warum, hatte er hier ebenso wenig erfahren wie bei den Rabbinern in Jerusalem. Aber als sich herausstellte, dass der Priester es nicht sagen konnte, ließ er davon ab. Die Antwort gab der Zoroastrismus also ebenso wenig wie das Judentum. Aber Jesus hatte herausgefunden, dass es auch hier so etwas gab wie den Tenach, nämlich eine heilige Schrift. Hier nannte man sie die Avesta. Wenn ein Priester durch Fragen verunsichert wird, so antwortet er auch hier, es steht aber geschrieben. Weiterhin stellte sich heraus, dass es hier, wie bei den Römern und Griechen, weitere Götter gab. Den Sonnengott, den Mondgott, sogar Tageszeitengötter. Es gab auch Engel und sieben Erzengel, die verschiedene Tugenden hatten, nämlich erstens der gute Sinn, zweitens die beste Wahrheit, drittens das wünschenswerte Reich, viertens die segenbringende Frömmigkeit, der fünfte hatte die Tugend Wohlfahrt, der sechste nicht sterben und der siebte den segenbringenden Geist. Allerdings fand Jesus, dass er immer keine Antwort erhielt, wenn er versuchte, eine ganz klare Antwort zu bekommen. Wenn er also zum Beispiel wissen wollte, was die besten Wahrheiten von guten Wahrheiten unterscheidet. Oder wenn er wissen wollte, was dieses Wort Wohlfahrt hier eigentlich ganz konkret bedeuten soll. Das kritische Denken, wie er es bei dem Rabbiner Sekundus kennengelernt hatte, das fehlte hier ganz. Und auch diese klaren Aussagen, wie sie ihm Dimitros mit einem längeren Zitat des Erwachten vermitteln, auch das fehlte hier. Sicher, das konnte an diesem bestimmten einen Priester liegen. Als Jesus sich an Dimitros erinnerte, fiel ihm ein, dass er von ihm auch gehört hatte, dass die Buddhisten keine Tiere opferten. Daher fragte Atavan, sagen Sie, gibt es bei euch Tieropfer? Und der Priester antwortete, ja, Jesus, wir opfern auch Tiere. Es ist aber wichtig, dass man sie vorher nicht grausam behandelt. Das, so sagte sich Jesus, war doch mal eine klare Antwort. Ansonsten war er vor dem Gespräch etwas enttäuscht. Aber auch Atavan war unzufrieden. Dieser beendete das Gespräch kurz darauf, indem er sagte, ich habe jetzt noch sehr, sehr viel zu tun. Und als er sich mit den Worten, ich wünsche dir alles Gute für deinen weiteren Lebensweg, verabschiedete, war Jesus klar, dass er kein Wiedersehen wollte. Der Zoroastrismus schien also auch nicht besser zu sein als das Judentum. Andererseits wollte er sich nach einem einzigen Gespräch mit einem seiner Priester auch nicht zu einem vorschnellen Urteil verleiten lassen. Jesus sagte sich, ich kann ja später nochmal, vielleicht auf dem Rückweg von Bharat Ganarajiya, das Gespräch mit Priestern des Zoroastrismus suchen, wenn ich wieder hier vorbeikomme. Bei zwei kurzen Begegnungen mit anderen Priestern dieser Religion hatte Jesus auch nicht mehr Erfolg. Also macht es ihm nichts aus, als Alexander ihm am Abend mitteile, man würde am übernächsten Tag bereits aufbrechen. Es hatte sich ergeben, dass 4 Karawanen zu diesem Zeitpunkt Richtung Hekatompylos aufbrechen wollten. Es hieß auch, dort sei nicht mehr mit größeren Banden zu rechnen. Also brauchte man außer den von den einzelnen Karawanen angestellten Wächter nur noch 5 erfahrene Kämpfer. Am folgenden Tag ging Jesus mit Alexander wieder einige Besorgungen erledigen. Proviant musste ergänzt und einige andere Dinge mussten besorgt werden. Zum Beispiel Seile. Außerdem hatten die Wächter darauf bestanden, dass jeder noch eine Wollenübermantel bekam, wenn man weiter als bis Hekatompylos ziehen würde. Es war zwar jetzt erst Juni, aber sie würden die Ebenen von Bharat Ganarajiya erst spät im Jahr erreichen und mussten noch durch mehrere Hochgebirge. Dort konnte es bereits ab September Schnee und Frost geben. In der zweiten Juniwoche brachen sie dann in Richtung Hekatompylos auf. Die Strecke erwies sich als unproblematisch. Sie erreichten ihr Ziel nach 3 Wochen. Der Name Hekatompylos ist griechisch und bedeutet Stadt der 100 Tore. Das war deutlich übertrieben. Aber die Stadt hatte etwas mehr als die 4 damals üblichen Stadttore. Sie mochte einige 10.000 Einwohner haben, war jedoch, trotz des etwas großspurigen Namens, keine Weltstadt wie Antioch oder Asakia. Dennoch machte sich Jesus auch hier an seinem freien Nachmittag daran, einen Priester des Zoroastrismus zu suchen und fand einen namens Meva. Nachdem er sich und sein Anliegen vorgestellt hatte, fragte er den Priester. Werter Herr Meva, ich habe gehört, dass eure Religion lehrt, dass die Menschen nach ihrem Tode gerichtet werden. Könntet ihr mir dazu Näheres sagen? Meva schien erfreut über die Frage. Aber sicher, junger Herr, es steht geschrieben, dass alle Guten wie auch die bösen Taten nach dem Tode des Menschen verglichen werden. Das geschieht, wenn ihre Seelen an der Chinwat-Brücke ankommen. Diese Brücke ist von Mazda geschaffen worden. Der Gott Visaresha führt die Seelen fort. Dann erscheint ein schönes Mädchen mit 2 Hunden. Sie hat einen Strick und zerrt so die schlechten Seelen in die Finsternis hinab. Die Seelen der wahrhaft Gerechten aber überschreiten die Chinwat-Brücke. Jesus fragte nach, wenn ich das richtig verstehe, gibt es also 2 Sorten Menschen, die Wahrheit Gerechten und die Bösen. Genauso ist es, Herr Jesus, antwortete der Priester. Man kann das Gute auch als Wahrhaftigkeit bezeichnen. Das Böse aber ist voller Lug und Trug. Es gibt das Reich des Lichts, in dem Ahura Mazda wohnt, der Herr der Weisheit. Auf der anderen Seite befindet sich der Abgrund der Finsternis, wo sich sein Gegner Ahriman verbirgt. Die Macht des Neinsagens, des Zerstörung, des Todes. Jesus erschien das eine zu einfache Darstellung zu sein. Aber er war nicht gekommen, um zu diskutieren, sondern etwas über die Lehre Zarathustras zu erfahren. Er wollte sie beurteilen können. Also fragte er weiter. Also dieser Gegensatz zwischen Licht und Finsternis, zwischen Ahura Mazda und Ahriman, sind dann der zentrale Ansatz eures Glaubens, wenn ich das richtig verstehe. Ja, antwortete der Priester. Junger Herr, diese beiden Gegensätze, diese Prinzipien von Wahrheit auf der einen Seite und Lug und Trug auf der anderen, unterscheiden sich grundsätzlich. Das Entscheidende ist aber, dass sich jeder Mensch frei für die eine und gegen die andere Seite entscheiden kann. Ich habe mich entschieden. Ich stehe auf der Seite der Wohltätigen, Unsterblichen, der Spender Amesos, den sechs Mächten des Lichtes. Diese Mächte sind der gute Sinn, die besten Wahrheiten, das wünschenswerte Reich, die Frömmigkeit, die Wohlfahrt und das Nichtsterben. Diese bilden zusammen mit Ahura Mazda die göttliche Siebenheit. Daher steht geschrieben, so verehren wir denn die guten Wesen, männlich und weiblich, wie Spender Amesas, die ewig Lebenden, die Wohltätigen, die am guten Vorsatz festhalten. Da war sie wieder, diese Schriftgläubigkeit, die nicht hinterfragt werden durfte. Ganz wie bei den Rabbinern im Tempel von Jerusalem. Dort gab es aber zum Glück mit Primus, Secundus und Tertius lobenswerte Ausnahmen. Solche Ausnahmen wird es sicher auch hier geben, sagte sich Jesus. Und er dachte, wenn ich das Wort Gottes in Palästina verkünde, werde ich keine dieser alten Schriften zum Dogma machen. Aber er sagte zu dem Priester, ich danke euch, Herr Meva, für diesen Einblick in eure Religion. Ihr habt mir damit sehr geholfen. Für Jesus war damit alles erledigt, was er im Reich der Asakiden erledigen wollte. Er freute sich jetzt auf das, was er in Baktrien und in Bharat Ganarachiya an spirituellem Wissen finden würde. Aber er wusste, dass es noch Wochen, vielleicht Monate dauern würde, bis sie dort waren. Nachdem die Kaufleute alles erledigt hatten, was sie in Hekatompylos vorhatten, ging es zwei Tage später weiter Richtung Herat. Vor ihnen lag jetzt die zweite schwere Etappe. Danach sollte es leichter werden. Aber diese Etappe hat es nochmal in sich, denn sie war über 600 Meilen lang. Es ging insgesamt über 6000 Höhenmeter aufwärts. Und 5500 wieder abwärts. Allerdings würden sie wohl etwas zügiger vorankommen als auf der ersten großen Etappe im Asagidenreich, denn sie waren ja jetzt nur noch 4 Karawanen. Die ersten 4 Tage verliefen problemlos. Am 5. stellte Jesus fest, dass ein Kamel merkwürdig ging. Es lahmte etwas am rechten Vorderhuf. Er meldete das Problem Agathokles. Der sah sich an und entschied, dass eine Rast eingelegt werden musste. Jetzt wurde das Kamel vom Gepäck befreit. Das wurde auf die anderen Tiere verteilt. Leider schien das Problem dadurch nicht zu verschwinden. Das Tier hinkte weiter. Obwohl Jesus gut auf es einredete, schien es starke Schmerzen zu haben. In der Nacht machte Jesus dem Kamel einen Kräuterwickel, von dem er wusste, dass er bei Menschen half. Ob die Kraft der Kräuter aber auch durchs Fell des Tieres drang, war mehr als zweifelhaft. Das Kamel war die ganze Nacht unruhig und fand nur wenig Schlaf. Am nächsten Morgen entschied man sich, dass Agathokles Karawane ans Ende des Konvois kam und das kranke Kamel ans Ende der Karawane. Gegen Mittag jedoch ging es nicht mehr. Agathokles Karawane wurde abgekoppelt. Man einigte sich darauf, dass das Kamel geschlachtet, ausgenommen und das verwertbare Fleisch zerteilt und mitgenommen werden sollte. Das dauerte allerdings einige Stunden. Der übrige Teil des Konvois zog langsam weiter. Agathokles Karawane könnte daher den vorderen Teil in 2 Tagen einholen. Am nächsten Tag brach man bei Zeiten auf und verzichtete auf die Mittagspause, um den Konvoi auch sicher am nächsten Tag einholen zu können. Doch schon am Nachmittag sahen sie, dass er in einem Tal lagerte. Was war geschehen? Einer der Männer des Konvois klärte die Leute von Agathokles Karawane auf. Heute Vormittag gab es einen Angriff auf uns. Es waren zum Glück nur 5 Reiter, sie kamen von links, stürmten auf uns zu und töteten das Leitkamel, um uns an der Weiterreise zu hindern. Zum Glück hatten wir neben den 2 Wächtern von jeder Karawane noch die 5 angeheuerten Kämpfer, sodass wir stärker waren und uns erfolgreich verteidigen konnten. Wir verletzten einen der Männer und trafen auch ein Pferd, das verletzt stürzte. Daraufhin nahmen die anderen Reiter den einen mit, der vom Pferd gestürzt war, und auch einer unserer Männer wurde am Arm getroffen. Glücklicherweise war es kein Giftpfeil. Dann schlachteten wir das verletzte Pferd und nahmen das getötete Kamel aus. 2 unserer Kämpfer verfolgten die Räuber und sahen, dass sie ein Zeltlager 4 Meilen von hier haben. Dort gibt es wohl keine anderen kampffähigen Männer, sondern nur Frauen, Kinder und einen alten Mann, sodass wohl nicht mit einem weiteren Angriff zu rechnen ist. Es scheint auch keiner der Männer weitergeritten zu sein, um Verbündete zu holen. Also haben wir entschieden, hier zu kampieren und in der Nacht unsere Wachen zu verstärken. Jesus sah nach dem verletzten Mann. Man hatte ihm den Pfeil entfernt, von dem er getroffen war. Dabei war wohl ein Teil der Spitze abgebrochen. Jesus aber sprach: Wenn die abgebrochene Spitze nicht entfernt wird, wird das vereidern, was dazu führen kann, dass der Arm amputiert werden muss. Wisst ihr, wie weit der Pfeil im Arm steckt? Ziemlich genau 1,5 Daumen breit, sagte der Mann, der den Pfeil entfernt hatte. Jesus wandte sich nun an den Verletzten. Weißt du, wenn die Pfeilspitze nicht entfernt wird, wird sich in 2 Tagen so viel Eiter gebildet haben, dass du starke Schmerzen hast. Dann wird es nicht mehr möglich sein, die Pfeilspitze zu entfernen. Vermutlich wird dann die Wunde auch nicht mehr verheilen. Dann ist der Tod nur noch dadurch zu vermeiden, dass man dir den Arm abnimmt. Aber auch da besteht die Gefahr, dass Knochensplitter in der Wunde bleiben oder dass du zu viel Blut verlierst, um zu überleben. Die einzige Alternative ist, die Pfeilspieße jetzt herauszuschneiden. Das ist sehr schmerzhaft, aber nicht tödlich. Durch einen Kräuterverband kann die Verletzung geheilt werden. Ich habe bei unseren letzten Einkäufen dafür gesorgt, dass wir die wichtigsten Kräuter dabei haben. Du musst wissen, vor unserer Reise war ich bei einem Heiler in Palästina in der Lehre. Ich habe eine ähnliche Operation schon gesehen und dabei geholfen. Wenn du möchtest, kann ich dich operieren. Der Mann sah alles andere als glücklich aus. Die Beschreibung, was zu erwarten war, klang sehr klar. Der Jüngling Jesus schien zu wissen, wovon er redet. Dem Mann war allerdings alles andere als wohl dabei, von einem 14-Jährigen operiert zu werden. Allerdings schien die Alternative noch weniger erstrebenswert. Dann gibt es wohl vernünftigerweise keine andere Wahl, sagte er. Jesus holte eine Pinzette und einen kleinen Dolch und wies an, diese in kochendes Wasser zu legen, wie er das bei den Essenern gelernt hatte. Dann wurden die stärksten Männer geholt, um den Patienten während der Operation festzuhalten. Jesus sprach ein kurzes Gebet, dann besah er sich nochmals die Wunde. Mit einem raschen Schnitt stach er zu und fuhr mit dem Dolch den Muskelstrang entlang, bis er einen Widerstand spürte, wo kein Knochen war. Das musste die abgebrochene Pfeilspitze sein. Mit dem Dolch in der rechten Hand hielt er die Wunde offen, während er zielsicher mit der Pinzette die Pfeilspitze aus der blutenden Wunde des zitternden und schreienden Mannes holte. Operation geglückt, sagte er. Dann nahm er die vorbereitete Kräutertinktur, füllte sie in ein frisch gewaschenes Tuch und verband den Arm. Einige der Männer standen mit offenen Mündern herum. So etwas hatte noch keiner gesehen. Und es hätte auch keiner geglaubt, wenn er es gehört hätte. Da die Wunde in den nächsten Tagen recht rasch verheilte, wurde Jesus von da an Jesus der Heiler genannt. Am Abend saßen die Männer ums Feuer, es gab gebratenes Kamel und Pferdefleisch. Dabei forderte Alexander Jesus auf: Heiler, bitte erzähl uns von deiner Zeit, als du in Palästina bei einem Heilkundigen in der Lehre warst. Das tat Jesus. Er erzählte kurzweilig und spannend, ließ dabei auch eine Menge von der Lehre der Essene einfließen, aber nur das, was ihm gut und nachahmenswert erschien. Keiner der Anwesenden würde diesen Abend jemals vergessen. Und vieles von dem, was Jesus sprach, wurde von den Zuhörern später weitergegeben. Vieles von den moralischen und religiösen Lehren, die er dabei gab, hatte Einfluss auf die Zuhörer und deren Denken, Reden und Handeln. Auch Jesus hatte etwas an diesem Abend gelernt, nämlich dass er einen großen Einfluss haben konnte, wenn er als Heiler und gleichzeitig als Lehrer auftrat. Und dass er genau das sein wollte, war ihm seit diesem Abend klar. Er wusste, wenn ich heilen kann, hören die Menschen auf das, was ich sage. Auf diese Weise werde ich ein Heiler des Körpers, des Geistes und der Seele. An diesem Abend schlief Jesus so vertrauensvoll ein, wie vielleicht nie zuvor. Er wusste, was er wollte und wie er in diesem Leben auftreten würde. Er wusste aber auch, dass er noch viel lernen musste, um einst genauso erfolgreich auftreten zu können wie heute. Bis zu diesem Tag wurde Jesus als so etwas wie ein Lehrling angesehen. Ein netter kleiner Kerl, den man überall hinschicken konnte, um etwas zu erledigen, was die anderen nicht machen wollten. Jetzt aber war er plötzlich nicht weniger angesehen als die Kaufleute. Er stand sogar im Ansehen über den Karawanenführern. Jesus sah dies mit Wohlgefallen, bildete sich aber nichts darauf ein. Die Tatsache, dass er sich auch weiter nicht zu schade war, die einfachsten und unangenehmsten Tätigkeiten rasch und mit einem Lächeln im Gesicht zu erledigen, war etwas, das alle bewunderten. Natürlich bemerkte Jesus diese Bewunderung, ließ es sich aber nicht anmerken. Von daher war die Reise nach Herat, obwohl sie sehr anstrengend war, für Jesus eine äußerst angenehme Zeit. Auch das Wetter machte ihn nicht zu schaffen, denn diese Etappe der Reise fand im Juli statt. Da sie jedoch im Hochgebirge waren, war es nicht heiß. Auf den Berggipfeln und in den höheren Lagen gab es zwar noch Schnee, aber auf den Pfaden, den Tälern und an den Hängen lag keiner mehr. Es war auch nicht mehr so nass wie während und nach der Schneeschmelze. Der Boden war relativ trocken und für Mensch und Tier gut zu begehen. Selbst die Passstraßen waren jetzt schneefrei. So kamen sie ohne weitere größere Zwischenfälle in der zweiten Augustwoche in Herat an, der letzten Stadt im Akkasidenreich, durch das sie jetzt 2000 Kilometer gereist waren. In Herat blieben sie für 4 Tage. Wieder wurden die Vorräte ergänzt, natürlich boten die Händler auch wieder ihre Waren an. Etwas hatte sich aber geändert. Jesus ging jetzt mit Agathokles, um den Führer der Karawane, zu welcher der vom Pfeil getroffene Mann gehörte, zu einer Kräuterhandlung. Sie kauften dort allerlei Heilpflanzen. Jesus erläuterte deren Wirkung und Anwendung. Allerdings sagte Agathokles irgendwann, also Jesus, ich fürchte, dass ich mir davon das wenigste merken kann. Was soll ich nur machen, wenn du nicht mehr bei uns bist? Und der andere Karawanenführer stimmte ein. Mir geht es ganz genauso. In diesem Moment weiß ich es, aber im Notfall werde ich es vergessen haben. Doch Jesus lächelte die beiden an. Er sagte, wenn ihr wollt, können wir uns jeden zweiten Abend zusammensetzen. Ich erkläre es euch dann nicht nur. Wir üben auch Heilmittel anzurühren und Verbände anzulegen. Und ich kann euch noch weitere Sachen erklären. Ein verständiger Mann lernt nämlich nicht durch Hören, sondern durch Tun, durch Machen, durch Handeln, durch Anwenden. Agathokles strahlte übers ganze Gesicht, als er das hörte. Er sagte, Jesus, du bist der jüngste Weise, der mir je begegnet ist. Dich will ich gern als meinen Lehrer annehmen. Ich weiß, ich bin lernfähig, aber nicht durch Hören, sondern durch Handeln. Bitte sei mein Lehrer. Auch der andere stimmte ihm zu, als er ihm die Hand reichte. Er sagte, Jesus, schlag ein, du wirst die nächsten Wochen mein Lehrer sein. So wurde Jesus, der Jüngling, zum Lehrer zweier alter, hoch angesehener Experten für Fernreisen. Ende dieses Kapitels.